warum wir beim ÖMTC sind?
Weil es egal ist, wie wir unterwegs sind. Wenn wir ein Problem haben, hilft uns der Club weiter.
Bei einer Panne.
Oder einem Rechtsstreit.
Jetzt Mitglied werden und vollen Schutz zum halben Preis genießen. ÖMTC, die gelben Engel.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Tagen beschießen sich Israel und der Iran gegenseitig mit Drohnen und Raketen. Es ist ein neuer Krieg im Nahen Osten, der weit über vergangene Konflikte zwischen den beiden Staaten hinausgeht. Doch warum stehen sich Israel und der Iran so unversöhnlich gegenüber? Wie der Iran nach der Islamischen Revolution zum wahrscheinlich größten Gegner Israels in der Region geworden ist, darüber sprechen wir heute. Gudrun Haare, du bist Nahost-Expertin und leitende Redakteurin beim Standard. Ich würde mit dir gerne heute über die Ursprünge dieser blutigen Feindschaft zwischen Israel und dem Iran sprechen. Denn das weißt du natürlich besser als wir. Das ist ja eigentlich kein Naturgesetz, dass diese zwei Länder sich so feindlich gegenüberstehen. Bis 1979 war das ja anders. Fangen wir mit einer Verständnisfrage an in diesem Kontext. War der Iran immer schon politisch ein fundamentalistisch-islamisches Regime oder nicht?
Nein, natürlich nicht. Der Iran war in der Monarchie sehr modern ausgerichtet. Das hat aber natürlich nur die Eliten betroffen. Also die Landbevölkerung war nicht modern und war auch bestimmt sehr religiös und sehr gläubig. Aber ein islamistisches Land, also wo der Islam sozusagen die Staatstheorie wird, ist erst ab 1979.
Gudrun, du hast vorher in deiner Antwort gesagt, die Eliten hatten etwas von dieser Modernisierung, allerdings nicht die Landbevölkerung. Gib uns vielleicht ganz kurz ein Gefühl dafür, wer denn dieser monarchische Machthaber vor der Revolution eigentlich war. Was hat er verändert tatsächlich und was wird ihm auch vorgeworfen im Nachhinein?
Ja, er wollte eben das Land wirklich, wie wir es ja auch in der Türkei unter Atatürk sehen, mit Gewalt praktisch, mit Regeln modernisieren. Und sowas ruft Widerstand hervor. Und natürlich auch die Politik rief Widerstand hervor. Und man muss einfach verstehen, dass diese Kräfte, diese anti-israelischen, natürlich auch schon vor der Revolution vorhanden waren. Also mit der Staatsgründung Israels gab es schon sehr starke anti-israelische Kräfte im Iran. Aber die waren eben nicht an der Macht. Ne? Und das hat aber gleichzeitig dann auch die Opposition zu diesem Schah, der dann noch dazu ein Modernisierungsprogramm vorantreibt, das eben vielen in der Bevölkerung, vielen Konservativen, vielen einfachen Leuten zuwiderläuft, auch noch verstärkt. Es gibt da sozusagen zwei Gründe für diesen Widerstand gegen Israel. Also Widerstand natürlich jetzt unter Anführungszeichen, diesen inneren Widerstand. Die einen argumentieren das sehr, sehr religiös und die anderen argumentieren das eben antikolonialistisch. Also dass sozusagen der Schah eben im Sinne der USA und eben Israels gegen die eigene Bevölkerung und gegen die eigene islamische Bevölkerung agiert, wenn er eine gute Beziehung zu Israel hat. Und das war schon ein großes Thema. Also, dass das sich 1979 dann auf einen Schlag geändert hat, war eigentlich keine große Überraschung. Also, das war schon vorher da im Land, aber eben nicht an der Macht.
Weil du vorher gesagt hast, es war immer schon da, ist das nicht nur religiös? Habe ich dich da jetzt richtig verstanden? Dieses, was du vorher genannt hast, antikolonialistisch, bezieht sich das auch darauf, dass, und ich glaube, das muss man zur Verständnis auch ganz kurz erwähnen, dass der Schah ja zum zweiten Mal an die Macht gekommen ist aufgrund eines Staatsstreichs, der ja auch von den USA unterstützt worden ist.
Natürlich, das ist gut, dass du das sagst. Also da spielt dann die ganze Politik eben auch natürlich ganz stark die Ölpolitik mit hinein. Also die Ressourcen, wem gehören die und die Zusammenarbeit des Schahs mit den Briten und eben die Unterbrechung eben einer demokratischen Entwicklung des Iran, an der ja der britische Geheimdienst sehr stark beteiligt war, aber natürlich auch schon die Amerikaner. Wir dürfen nicht vergessen, in einer gewissen Zeit spielten die Briten eigentlich eine größere Rolle als die Amerikaner. Also das kommt da alles zusammen. Und wir sind auch in einer Zeit, ich glaube, das muss man auch bedenken, in der überhaupt der Islamismus immer stärker wird. Also wir nennen immer das Jahr 1979 der Revolution, die ja zuerst keine rein islamische war, sondern eben dann von den Islamisten sozusagen gekapert wurde. Aber 1979 ist ja auch das Jahr, in dem Ägypten und Israel einen Frieden geschlossen haben. Das auch wieder diesen radikalen Islamismus und eben diesen anti-imperialistischen Bewegungen und anti-US und anti-Israel einen großen Push gibt. Das sehen wir in der Region eigentlich schon seit 1967, dass die immer stärker werden. Und drum kippt es dann 1979 so stark von einem in das andere Extrem im Iran.
Gudrun, ganz naiv gefragt, vielleicht muss man das auch mal klären, das ist nämlich etwas, das auch medial gern einfach dahingesagt wird und das auch irgendwie zu unserem Verständnis dazugehört. Wenn wir hier von radikalen Islamismus sprechen, warum gibt es hier automatisch auch einen Antisemitismus? Wo hat das seinen Ursprung?
Na, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, würde ich sagen. Also es gibt ganz bestimmt im Islam einen Anti-Judaismus, der in der frühen Geschichte der Verbreitung des Islam im Aufkommen des Islam begründet ist. Also wo eben der Prophet Mohammed gegen die jüdischen Stämme kämpft und umgekehrt. Aber es ist schon interessant zu sehen, und das muss man einfach auch betonen, dass dieser Antisemitismus westlicher Prägung eigentlich wirklich durch den Westen in den Nahen Osten importiert wurde. So sind typischerweise auch die Übersetzer der ersten arabischen Ausgabe der Weisen von Zion, dieses antisemitischen Machwerks, sind arabische Christen. Also da besteht schon ein Konnex, und wir sehen auch an Vorfällen, an wirklich antisemitischen Vorfällen, zum Beispiel in Damaskus im 19. Jahrhundert, da war dann der französische Konsul beteiligt. Also das ist dann später eben so eine Vermischung zwischen Antijudaismus, der religiös begründet wurde und der auch durch die Muslimbrüder sehr stark aufkommt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die iranische, islamische, schiitische Bewegung sehr stark bei den Muslimbrüdern Anleihen nimmt. Also da kommt dann dieser Anti-Judaismus, Antisemitismus, wird gleichgesetzt mit allem, was antikolonial, anti-imperialistisch ist. Und der Islam und diese Bewegungen sind dann sozusagen die Befreiung vor all dem. Daher kommt das. Aber die Geschichte des Antisemitismus, der jetzt wirklich auch ein Teil dieses Denkens geworden ist, also da gibt es überhaupt nichts zu debattieren, die ist ein bisschen zu trennen von dem islamischen Antijudaismus.
Gudrun, wenn wir das jetzt ein bisschen abkürzen, springen wir eben jetzt wirklich ins Jahr 1979. Ich glaube, die ganze Revolution nachbesprechen, da fehlt uns tatsächlich auch die Zeit. Von 79 bis 2025, wie hat sich denn diese Feindschaft zwischen Israel und Iran bemerkbar gemacht? Wie hat sich das gezeigt in dieser Zeit?
Das Interessante ist, jetzt kommt schon die nächste Verwirrung, dass 1980, als Saddam Hussein den Iran überfallen hat, im Glauben, dass er eben dieses junge islamische Regime bald wegräumen wird, dass er dazu sehr wohl auch zumindest logistische Unterstützung des Westen hatte. Und Israel war sowohl mit dem Irak als auch mit dem Iran in Kontakt. Also damals war das Regime so verzweifelt, dass es sogar mit Israel kommuniziert hat, sagen wir so. Aber natürlich war von Anfang an ein Seinszweck dieses Regimes und gehört praktisch zur politischen DNA dieses Regimes, dass sie gegen Israel sind und gegen den Staat Israel sind. Also gegen, wie sie es nennen, das zionistische Regime sind. Und es ist interessant, mit eben Friedenstendenzen in der arabischen Welt und je mehr sich das normalisiert, die Beziehungen zwischen arabischer Welt und Israel, desto mehr gelingt es natürlich auch dem Iran, dieses Thema zu monopolisieren. Also am Schluss bleibt ja eigentlich nur mehr der Iran übrig und seine Stellvertretergruppen, zu denen ja auch die Hamas in gewisser Weise gehört. Zumindest ist sie vom Iran aufgepäppelt worden. Also der Iran hat dann das Monopol im Kampf gegen Israel und unter Anführungszeichen für die Palästinenser, obwohl das natürlich nicht stimmt. Also da geht es um eigene Interessen auch. Also das Verhältnis wird immer schlimmer, immer schlechter, und eine große Rolle spielt auch der Aufstieg, der regionale Aufstieg des Iran nach dem Sturz des Saddam-Regimes im Irak 2003. Wir sehen nach 2003, das ist eine paradoxe Folge des Irakkriegs, den ja Israel sehr wollte. Also Israel hat sehr darauf gedrängt, dass Saddam Hussein gestürzt wird. Aber eine paradoxe Folge war, dass Saddam Hussein weg war und der Iran immer stärker war. Und dann kommt auch noch das Atomprogramm dazu. Nach 2003 wird bekannt, dass der Iran gerne Uran anreichern will. 2006 reichert er dann zum ersten Mal an. Und damit wird er dann für Israel wirklich zur allergrößten Gefahr im Nahen Osten. So, dass man andere Gefahren auch vernachlässigt oder auch die Notwendigkeit vernachlässigt, zum Beispiel mit den Palästinensern wirklich eine politische Lösung zu finden. Also der Iran ist das israelische Thema, ich würde sagen, seit 20 Jahren.
Ganz kurz, weil du vorher gesagt hast, die Verbündeten des Irans, wo gibt es denn die derzeit überhaupt noch? Oder sind es tatsächlich nur noch diese Stellvertretertruppen, die Hisbollah, die Hamas etc. in den verschiedensten Regionen? Hat der Iran überhaupt irgendwelche Nachbarn, die ihm wohlgesonnen sind?
Na, der Iran ist tatsächlich ziemlich isoliert, also vielleicht nicht ganz so isoliert, wie wir es im Westen sehen wollen, weil Beziehungen haben ja viele. Beziehungen haben zum Beispiel sogar die arabischen Staaten in den letzten Jahren normalisiert, Saudi-Arabien zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass der Iran mit allen jetzt verfeindet ist. Aber wirklich Verbündete, die für ihn einstehen, hat er nicht einmal mehr diese Stellvertretergruppen. Und das ist auch ein Grund, warum Israel jetzt diese Operationen durchführt, weil einfach der Iran allein auf weiter Flur steht. Also die Hisbollah ist praktisch vernichtet. Der ist genau das passiert, was jetzt im Iran passiert. Eben die ganze Führungsebene ist weg. Und die Hisbollah im Libanon hat sich auch sofort dahingehend geäußert, dass sie dem Iran eben nicht zu Hilfe kommen werden, dass sie nichts gegen Israel unternehmen werden. Und das syrische Regime ist gefallen, also damit ist eben dieser wirkliche Stützpunkt in der arabischen Welt für den Iran weg. Es sind noch die Houthis im Jemen übrig, aber so viel können die auch nicht machen. Und die irakischen Milizen, die auch zum Teil Teheran loyal sind, wollen auch nichts mit diesem Konflikt zu tun haben. Also der Iran ist jetzt nicht völlig isoliert und man hat auch gesehen, dass die arabischen Staaten jetzt alle Israel für den Angriff verurteilen. Aber Verbündete, die dafür einspringen und kämpfen, hat er keine, auch nicht Russland.
Das heißt, es bleibt bei verbalen Verurteilungen, aber einen Finger will man eigentlich nicht für den Iran rühren.
So ist es. Ne?
Was mich so interessiert und auch so überrascht ist, wie schnell das Ganze offensichtlich geht. Ich meine, wir sprechen hier von einem Zeitraum von nicht einmal einer Woche und wie du bereits gesagt hast, die gesamte militärische Führungsriege des Iran ist ausgeschaltet. Wenn man sich jetzt das Auftreten des Iran in der Vergangenheit ansieht, da wurde gedroht, da wurden die Muskeln gespielt, da ist das sogenannte Säbelrasseln an der Tagesordnung gestanden. War das alles Lug und Trug oder Schein und Rauch, wie man so schön sagt? Steckt da gar nicht so viel dahinter?
Ja, das Interessante ist natürlich, dass wir das immer wieder bei autoritären Regimen sehen, dass einfach sie nach außen Stärke projizieren. Und das Gefährliche für diese Regime ist, dass sie es auch sich innen eben belügen, dass irgendwann solche Staatschefs von Ja-Sagern umgeben sind, die sagen, also wir sind einfach super und wir sind so stark und wir haben das und das. Also ich glaube schon, dass Leute im Iran gewusst haben, in welcher Lage sie sind, sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht mit den USA direkt verhandelt. Also über das Atomprogramm, es hätten ja vergangenes Wochenende Atomverhandlungen wieder stattfinden sollen. Also das zeigt schon, dass der Iran verstanden hatte, dass es vielleicht Zeit für einen gewissen Pragmatismus ist. Also ich glaube nicht, dass sie sehr weit gegangen wären mit diesem Pragmatismus. Ne? Weil spätestens als Israel im Juli 2024 Ismail Haniyeh in einem Haus in Nordteheran getötet hat, der dort Staatsgast war, mussten die Iraner verstehen, wie stark geheimdiensttechnisch die Israelis im Iran aufgestellt sind. Und das hat man ja jetzt gesehen. Also das Agentennetz muss einfach enorm sein, das die Israelis dort haben. Und der Boden wurde auch bereitet durch die ersten zwei Kriegsrunden voriges Jahr, vor allem in der von Oktober. Da hat offensichtlich Israel wirklich einen Teil der Flugabwehr ausgeschaltet und angeblich auch die Brennstoffproduktion für Raketen, wobei man ja sieht, also sie schießen jetzt doch relativ konstant schon seit Tagen, aber irgendwann wird das vorbei sein, nehme ich an.
Ich habe jetzt persönlich glücklicherweise keine Erfahrung damit, aber ich stelle mir das als autoritäres Regime sehr unangenehm vor, wenn ich weiß, dass offensichtlich meine gesamte Führungsriege in irgendeiner Form unterwandert worden ist von einem Staat, dem ich feindlich gesinnt bin. Was macht denn das auch psychologisch mit diesem Regime, wenn man niemandem mehr trauen kann?
Also ob die Führungsebene unterwandert ist, weiß ich nicht. Aber es sind einfach so die Leute platziert, dass Israel immer weiß, wo diese Menschen, die sie eben auf ihrer Tötungsliste haben, gerade sind. Also das ist schon nicht zu leugnen. Ja, also was Khamenei, der 86 Jahre alt wird und krank ist und eigentlich eine Nachfolge regeln wollte, sich jetzt denkt, das ist schwer nachzuvollziehen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es steht ganz bestimmt vor den Trümmern seiner Politik, weil er muss natürlich auch sehen, er kann sagen, ja, das sind lauter Verräter und Agenten und israelische Spione. Aber das Ganze ist ja nicht möglich, wenn nicht die Bevölkerung mitmacht. Also diese Verbindung, die der Klerus im Iran zu den Leuten hatte, das gilt einfach nur mehr für die Anhänger dieses Regimes. Weil ich glaube, auch diese Revolution 1979 können wir nicht verstehen, wenn wir den Klerus, so wie er im Iran jetzt ist, in den letzten 40 Jahren uns anschauen, diese Mullahs, dieses Mullah-Regime. Also die Mullahs waren im Iran einmal auf der Seite der Leute und haben auch zum Beispiel in der Verfassungsrevolution Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt und mitgeholfen, dass der Iran eine Verfassung und die Menschen Rechte bekommen. Ich glaube, das hat auch erklärt, warum 1979 viele Leute diesen Mullahs vertraut haben, gedacht haben, das wird nicht so schlimm, die tun schon das Richtige. Und diese Basis, auf der die Islamische Republik aufbaut und eben so lange schon überlebt, die ist, glaube ich, kaputt. Also wenn ein Rest von Ehrlichkeit in dem Regime noch vorhanden ist, dann müssen sie das eingestehen, dass sie die Menschen verloren haben. Sie haben noch Regimeanhänger und Anhängerinnen, aber die Menschen haben sie verloren.
Gut, aber wie fest sitzen sie dann tatsächlich noch im Sattel, dieses Regime? Ich meine, Israel spricht es, zumindest meines Wissens nach, korrigiere mich da gerne, wenn du schon neuere Informationen hast, nicht direkt aus, dass sie einen sogenannten Regime-Change wollen. Es wird von verschiedensten Experten immer wieder irgendwie als naheliegend bezeichnet. Aber welche Legitimation bleibt und wie lang können sich die noch halten?
Naja, ich meine, auch nicht legitime Regime können sich sehr, sehr lang halten. Also da braucht man ja nur nach Syrien schauen. Walter Bosch hat gestern, ich glaube, es war im Mittagsjournal oder in Punkt 1, sehr gut angemerkt, dass wir das ein bisschen vermischen. Es ist ein großer Unterschied zwischen Regimezusammenbruch und Regime-Change. Also ein Regimewechsel würde stattfinden, wenn zum Beispiel die Israelis oder die Amerikaner irgendjemand im Petto haben und den dort einsetzen. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Manche Leute nennen den Sohn des letzten Schahs, der bestimmt mit der blutigen Diktatur seines Vaters nichts zu tun hat. Also ob der der Richtige ist und jemals genug Anhänger haben könnte, um auch nur als Übergangsfigur zu fungieren, weiß ich nicht. Aber ich sehe keinen logischen Nachfolger, dass man sagt, okay, der könnte es werden. Das wahrscheinlichste Szenario war immer, dass irgendjemand dann doch aus dem Militär kommt, also dass das Ganze eher so eine Militärdiktatur dann noch mit ein bisschen Islam, aber eben nicht mehr so viel wird. Aber das sind wirklich Spekulationen, also das lässt sich einfach nicht sagen. Also ich glaube, noch funktioniert das Regime offensichtlich, wenn auch nicht auf militärischer Ebene. Also werden wir schauen. Also ich weiß nicht, Netanyahu hat schon angedeutet, dass auch Khamenei auf dieser Liste stehen könnte. Was dann passiert, ja, ich meine, der würde sowieso nicht mehr ewig leben, aber dass sozusagen eine Nachfolge in seinem Sinne passiert, ist dann natürlich auch unwahrscheinlich. Da werden sich dann ganz andere Kräfte zu Wort melden. Aber es wäre naiv zu erwarten, dass dann alles gut wird und alles glatt geht und dort der Frieden einzieht und nur mehr Westen und israelisch-freundliche Kräfte an der Macht sind. Also ich glaube, das kann man sich abschminken. Man hat ja gesehen, dass ein viel schwächeres, auch geografisch viel einfacheres Land wie der Irak nach dem Umsturz praktisch 20 Jahre in großer, also Krieg, Unruhe, Bürgerkrieg, alles, islamischer Staat, was da alles passiert ist. Also das wünscht dem Iran niemand, sondern einen geordneten Übergang. zu etwas Besserem.
Ganz kurz noch eine Verständnisfrage, weil du vorher gesagt hast, eine Militärdiktatur im Bereich des Möglichen. Wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht zu viel spekulieren. Es gibt ja im Iran diese Situation, dass es auf der einen Seite das klassische Militär gibt und auf der anderen Seite die Revolutionsgarden. Wie stehen sich diese zwei Blöcke gegenüber? Wer kann was? Wer hat was? Vielleicht, dass wir das auch noch ganz kurz differenzieren.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Eigentlich auch das ist fast in all diesen autoritären Regimen so, dass es Sicherheitskräfte gibt, die dem Regime sehr, sehr nahe stehen. Und das sind in dem Fall die Revolutionsgarden. In anderen Ländern wie dem Irak wären das die republikanischen Garden gewesen oder was auch immer, nicht? Und die Armee, die meistens sogar ein bisschen vernachlässigt wird. Hin und wieder, nicht im Fall des Iran, haben dann die Herrschenden sogar ein bisschen Angst vor der Armee, weil eine Armee immer so ein bisschen als national gilt, also nicht so sehr einem Regime zugeordnet. Was wir jetzt sehen, also in den letzten Jahren, muss man sagen, haben die Revolutionsgarden unfassbar viel Einfluss bekommen, überall, auch wirtschaftlich, also viel mehr als in den Jahren zuvor. Also man muss sich vorstellen, je weiter wir von der Revolution weg sind, desto mehr Einfluss haben die Revolutionsgarden gehabt eigentlich. Aber jetzt hat man so den Eindruck, also auch natürlich Revolutionsgarden-Generäle wurden umgebracht, dass wieder mehr die Armee im Vordergrund steht. Aber auch die Aufrüstung des Iran, die wir gesehen haben, war teilweise so, dass nur gewisse Gruppen oder gewisse Rüstungsgattungen eben bevorzugt wurden. Zum Beispiel das Raketenprogramm. Man hat immer gesagt, also fürs Raketenprogramm gibt der Iran alles aus, für die konventionelle Armee eigentlich viel zu wenig oder so gut wie gar nichts. Also die ist nicht wahnsinnig stark. Ne? Also das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Aber das heißt nicht, dass die Armee jetzt irgendwie da regimefeindlich ist im Iran. Das ganz bestimmt nicht.
Kommen wir auch noch ganz kurz zur Rechtfertigung dieser Angriffe. Israel, du hast es vorher schon angesprochen, gerade in der Region wird dafür sehr stark kritisiert. Es gibt auch Unterstützung von einigen Ländern. Wie siehst du das? Ist dieser Angriff gerechtfertigt gewesen oder nicht?
Wer bin ich, um so etwas zu sagen? Ich sage immer, solche Urteile, ob etwas legal ist, das sollten wir anderen Instanzen überlassen. Also von mir wird man so etwas nicht hören. Ich bin dazu da, zu erklären, warum etwas passiert, wenn ich es denn begreife. Ich versuche zu begreifen, was passiert und zu erklären, warum es passiert. Dass das iranische Atomprogramm, das iranische Urananreicherungsprogramm, eine große Quelle der Sorge war, also darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also diese 60% Anreicherung und dass der Iran schon 400 Kilo dieses angereicherten Urans hat oder hatte, so genau weiß ich das nicht, und dass mit diesem Material bei weiterer Anreicherung Material für 9 Bomben hergestellt werden kann, das ist beunruhigend. Auch wenn wir wissen, also wenn wir glauben zu wissen, aber eigentlich sind sich alle Geheimdienste einig und sogar Benjamin Netanyahu hat es in seiner Rede in der Nacht des Angriffes bestätigt. Also der Iran hat keine Atombombe und braucht noch einige Zeit bis zur Atombombe, weil es einfach andere sehr wichtige Technologien noch nicht fertig sind. Aber wie gesagt, das mindert vielleicht die akute Gefahr, also die Gefahr von heute, aber vermindert ganz bestimmt nicht die strategische Gefahr für Israel. Also ich hätte halt gewünscht, dass das Ganze diplomatisch gelöst wird und dass es durch Verhandlungen gelöst wird. Israel wollte nie Atomverhandlungen mit dem Iran, weil Verhandlungen haben einfach schon in sich, dass es zu einem Kompromiss kommt. Und der Kompromiss lautete eben 2015, dass der Iran eine Anreicherung behalten kann, wenn auch gleich mit 3,67%. Man muss das immer dazu sagen, weil 3,67% ist einfach so wenig verglichen mit den 60%, die wir jetzt haben. Ne? Aber das Atomabkommen kaputt gemacht hat nicht der Iran, sondern US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Und es ist halt dann nichts passiert, dass der Iran einfach viel zu hoch gepokert hat. Und was er wirklich vorhat, also die Diskussion, ob man nicht doch die Doktrin ändern soll und eben dann sind Atomwaffen nicht mehr unislamisch und ob man aus dem Atomwaffensperrvertrag austritt, das kommt ja jetzt vielleicht. Also diese Diskussion hat es gegeben, auch das kann der Iran nicht leugnen. Und auch das muss für Israel ein Alarmzeichen gewesen sein. Das Atomabkommen von 2015, das Trump verlassen hat und das Israel nie wollte, Ich sage immer, es ist nicht das beste Abkommen aller Zeiten. Aber schon damals waren wir in einer schwierigen Situation und es war eine Ad-hoc-Antwort, eine Lösung einer akuten Situation, die geholfen hat. Und es wäre wünschenswert gewesen, dass wir diesmal wieder solche Lösungen finden und eben keinen Krieg, an dem noch viele Menschen sterben werden. Und auch Israel zahlt einen hohen Preis. Das war natürlich eingepreist. Also das wusste man natürlich, dass das passierte.
Was mir so unklar ist an diesem ganzen Szenario, das du jetzt gerade geschildert hast, ist, dass, wie du gesagt hast, Donald Trump dieses Abkommen aufgekündigt hat, jetzt nachverhandelt hat, also neuere Verhandlungen gestartet hat. Jetzt greift Israel den Iran an und Trump sagt heute ganz aktuell, dass er jederzeit bereit wäre, wieder mit den Iranern zu verhandeln und weiterhin ein Abkommen will. Weiß Trump selbst nicht ganz genau, was er in dieser Situation machen soll? Es wirkt zumindest ein bisschen so.
Naja, ich glaube schon, dass er unter Verhandlungen und ein Abkommen jetzt meint, und das war zu Beginn der Verhandlungen nicht ganz klar, ist aber immer klarer geworden, dass eben der Iran völlig auf seine Urananreicherung verzichtet. Nicht die 3,67% von 2015, sondern null. Und das lehnt der Iran bisher ab. Übrigens ist das auch wahrscheinlich anderen Staaten, die anreichern, wahrscheinlich doch auch eine Frage, ob das so gut ist, dass man einem Staat einfach Urananreicherung verbieten kann. Ne? Weil unter dem Atomwaffensperrvertrag ist es sehr wohl möglich. Das machen ja andere Staaten auch. Ne? Der Iran ist ja nicht der einzige Staat, der den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben hat und Uran anreichert. Andere Staaten haben Industrien, ich nenne jetzt nur einen, Brasilien, und verkaufen dieses Uran. Nicht? Also eine Uranindustrie. Aber es stimmt natürlich, dass der Iran auch Regeln gebrochen hat, schon vorher, also Melderegeln, und eben jetzt anreichert auf einem Niveau, für das es keinen zivilen Zweck mehr gibt. Der Iran hat hochgepokert und verloren. So einfach ist das.
Vielleicht abschließend, ich weiß, das ist wieder eine sehr schwierige bzw. sehr große Frage. Hältst du es für möglich, dass diese zwei Länder, Iran und Israel, irgendwann zu einem Einverständnis kommen und tatsächlich, wie man so schön sagt, friedlich koexistieren werden?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich wollte jetzt sagen, unter diesem Regime völlig unmöglich. Dann ist mir eingefallen, dass eben 2003 beim Sturz Saddam Husseins war so eine Zeit, wo schon aus dem Iran auch Signale kamen, dass man zum Beispiel einem Palästinenserstaat, also wenn ein Palästinenserstaat in diesem Oslo-Friedensprozess, der ja eigentlich damals schon kaputt war, aber okay, offiziell gab es ihn noch, geschaffen worden werden, dass er den akzeptiert hätte. Was ja irgendwie eine Möglichkeit einer Koexistenz oder einem eben wirklich Frieden wäre. Aber wir sind da so weit davon entfernt, genauso wie sich eben Israelis und Palästinenser so weit von dem entfernt haben, wo sie in den 90er Jahren schon einmal waren. So unmöglich erscheint mir das jetzt, dass dieses Regime im Iran, ich meine, ja, vielleicht werden sie so besiegt, dass sie sich unterwerfen müssen, aber friedliche Beziehungen sind natürlich wieder etwas anderes. Das ist sehr, sehr schwer vorzustellen, weil es eben auch wirklich ein, ich habe am Anfang gesagt, ein Teil ihrer DNA ist. Also dieser Kampf gegen Israel und den Kampf gegen US-Politik in der Region, ich kann mir es nur schwer vorstellen. Vielleicht sollte ich noch anfügen, es ist schon interessant, also Khamenei wurde schon auch immer wieder als politischer Realist und jemand, der eben sogar mit dem großen Satan USA verhandeln muss, pragmatisch sein kann, bezeichnet. Also ein Realist und Pragmatiker, wenn es sein muss, weil er schon kapiert hat, dass der Iran nicht völlig mit dem Kopf gegen die Wand rennen kann und ohne Aufhebung der Wirtschaftssanktionen wird das Land sich nie entwickeln können. Also das hat ja 2015 zu diesem Abkommen geführt. Aber ich glaube, angesichts dessen, was jetzt passiert, ist auch mit dem Pragmatismus vorbei.
Gudrun Haarer, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. In Wien wird eine 17-Jährige reglos in einer Wohnung in Wien-Simmering gefunden. 4 Männer sind anwesend. Nach einer Reanimation liegt sie jetzt im Koma. Bei den vier Männern handelt es sich um Syrer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren. Sie bestreiten, dem Mädchen irgendetwas angetan und ihr lediglich einen Schlafplatz gegeben zu haben. Bei ersten medizinischen Untersuchungen kann ein Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden. Zudem soll eine Überdosis Suchtmittel festgestellt worden sein. Das Mädchen soll von ihren Eltern am Freitag als vermisst gemeldet worden sein. Und zweitens, bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sollen mindestens 15 Menschen getötet worden sein. Laut ukrainischen Angaben soll Russland zuletzt mehr als 440 Drohnen und 32 Raketen auf die Ukraine abgefeuert haben. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Warum wir beim ÖMTC sind?
Weil es egal ist, wie wir unterwegs sind. Wenn wir ein Problem haben, hilft uns der Club weiter.
Bei einer Panne.
Oder einem Rechtsstreit.
Jetzt Mitglied werden und vollen Schutz zum halben Preis genießen. ÖMTC, die gelben Engel.